Nicole Bauer, als Umweltpsychologin bei der Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft untersuchen Sie ja seit vielen Jahren, wie sich verschiedene Umgebungen auf das Wohlbefinden der Menschen auswirken. Wie geht man da vor? Also wie kann man so etwas überhaupt erforschen?
Da gibt es grundsätzlich mehrere Möglichkeiten. Eine Frage ist zum Beispiel, ob man eher an den langfristigen Effekten interessiert ist oder an den kurzfristigen Effekten. Ich denke, am anschaulichsten ist vielleicht so zu schildern, wie man das bei den kurzfristigen Effekten macht. Da kann man sich zum Beispiel vorstellen, in diesen Experimenten ist es ganz oft so, dass man Personen in ein bestimmtes Umfeld bringt und sie da beispielsweise eine halbe Stunde spazieren gehen lässt. Und dann misst man jeweils vor dem Spaziergang und nach dem Spaziergang misst man ihr Wohlbefinden. Und zwar gibt es da einerseits so wie standardisierte Skalen, also Fragebögen. Und dann gibt es aber auch noch die Möglichkeit, physiologische Messungen zu machen. Also zum Beispiel kann man Blutdruck messen oder Pulsrate oder Hautleitfähigkeit oder Cortisol. Hormone kann man auch noch messen. Und das sind alles Indikatoren für Stress. Und insofern sind diese physiologischen Parameter eben auch wichtig. Und das sind Indikatoren für einen Stressrückgang. Also beispielsweise, wenn sich nach dem Spaziergang der Cortisolspiegel reduziert hat, ist das ein Indikator dafür, dass der Stress zurückgegangen ist. Und im Prinzip ist es ideal, wenn man diese beiden Messungen, also die Befragung und die physiologische Messung, wie kombiniert.
Sie und andere WissenschaftlerInnen kamen durch eben solche Studien zum Schluss, dass sich Menschen besser fühlen, wenn sie von Wasser oder von Grün umgeben sind, also von Natur. Kennt man die Gründe dafür? Also warum wirkt eine naturnahe Umgebung positiv auf das Wohlbefinden der Menschen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also sagen wir mal so, richtige Gründe kennt man nicht, aber sagen wir mal so, es gibt zwei Erklärungsversuche, die eigentlich auch sehr plausibel erscheinen. Also zum einen gibt es die psychoevolutionäre Stresserholungstheorie und die besagt, dass der Mensch aufgrund seiner Entstehungsgeschichte, also der Mensch lebte früher in der Savanne und war angewiesen auf Wasser und auf Natur. Und weil ihm diese beiden Elemente eigentlich das Überleben gesichert haben, das sicherstellen konnten, reagiert er auch heute noch mit Entspannung und mit Wohlbefinden auf das Sehen von Wasser und von Natur. Aber das ist natürlich etwas, was man nicht letztlich nachweisen oder beweisen kann. Das ist wie eine Hypothese, würde ich sagen. Und dann gibt es da noch eine zweite Theorie, die auch in diesem Bereich sehr prominent ist. Das ist die Aufmerksamkeitserholungstheorie. Und die sagt, dass der Mensch eine sehr begrenzte Fähigkeit hat, seine Aufmerksamkeit zu fokussieren. Und man muss dazu dann auch alle konkurrierenden Reize ausblenden. Und das kann man sich eigentlich ganz gut vorstellen. Wenn Sie mir jetzt zuhören, dann fällt Ihnen das zu Beginn relativ leicht. Wenn ich dann jetzt aber noch lange, lange, lange rede, dann fangen Sie an andere Sachen zu denken. Und dann müssen Sie sich ziemlich anstrengen, um Ihre Aufmerksamkeit wieder dann zu fokussieren, weil ihre Gedanken abschweifen. Und nach einer bestimmten Zeit braucht man dann eine Pause, weil man nicht mehr in der Lage ist, so richtig zu fokussieren. Und das bedeutet eigentlich, dass diese Fähigkeit, sich zu konzentrieren, dass die erschöpft ist. Und laut dieser Aufmerksamkeitserholungstheorie ist vor allem die Natur sehr gut geeignet, die Konzentrationsfähigkeit wiederherzustellen. Und zwar liegt das vor allem daran, dass die Natur bestimmte Eigenschaften hat, die diesen Erholungsprozess unterstützen können. Also ein Beispiel ist das sogenannte Being Away. Das ist so ein Gefühl von Alltagsferne. Also es muss vor allem einen Kontrast zum Alltag auch geben. Dann die Natur hat die Eigenschaft, das Merkmal, dass sie oft sehr faszinierend auf den Menschen wirkt. Das heißt, es ist einfach, die Aufmerksamkeit auf die Natur zu lenken, beziehungsweise man muss sie eigentlich gar nicht lenken, sondern die Natur zieht die Aufmerksamkeit von sich eigentlich an sich. Und dann ein drittes Merkmal ist die sogenannte Compatibility. Das heißt, es muss mit den Wünschen und mit den Vorlieben des Menschen in Einklang sein. Also wenn sie spazieren gehen wollen, dann brauchen sie natürlich ein anderes Umfeld, als wenn sie sich einfach auf eine Bank hinsetzen möchten und ins Grüne blicken möchten. Und das vierte Merkmal ist dann extent und das besagt, dass das auch eine bestimmte Größe braucht. Das heißt, ein Erholungsort muss eine bestimmte Größe haben, damit sie da auch bestimmte Aktivitäten ausführen können, die für sie wichtig sind.
Wohlbefinden ist das eine, hat eine grüne Umgebung aber auch einen positiven Einfluss auf meine körperliche Gesundheit.
Ja, grundsätzlich geht es ja eigentlich auch nicht nur um das Wohlbefinden per se. Also das Wohlbefinden ist ja eigentlich ein Indikator für eine Reduktion der Stressreaktion. Also in der Regel ist es ja so, dass starke Belastungen führen dazu, dass wir mit der Ausschüttung von Stresshormonen reagieren, also beispielsweise Cortisol. Und eine solche Stressreaktion und ein hoher Cortisolspiegel ist völlig unproblematisch, solange man ausreichende Erholung hat. Dauerstress hingegen, der ist natürlich auch sehr stark verbunden mit verschiedenen Krankheiten, wird er in Zusammenhang gebracht. Und insofern, da die Natur ja eben gerade auch einen Einfluss auf diese Stressreaktionen hat und hilft, den Cortisolspiegel stärker zu reduzieren, hat es natürlich auch einen Einfluss auf die körperliche Gesundheit, ja.
Als Stadtbewohnerin lebt man aber vielleicht nicht gerade mitten im Grün und kauft sich dann vielleicht schöne Zimmerpflanzen. Kann denn Innenbegrünung dasselbe leisten wie eine naturreiche Umgebung draußen?
Ja, das ist eine interessante Frage. Es gibt da einige Studien dazu, die besagen, dass Zimmerpflanzen auch einen sehr ähnlichen Effekt haben. Ich muss sagen, ich bin keine Expertin, was Zimmerpflanzen angeht. Aber wir wissen aus der Forschung auch, dass zum Beispiel auch Bilder von Grünflächen oder Fototapeten, wie man sie in den 70er Jahren sehr häufig hatte, oder auch der Blick aus dem Fenster einen sehr positiven Effekt hat. Also dass das auch einen sehr entspannenden Effekt hat und einen positiven Effekt auch auf die Stressreaktion und auf den Cortisolspiegel. Aber andererseits wissen wir auch aus der Forschung, dass der Aufenthalt im Grünen einen sehr, sehr viel stärkeren Effekt hat als jetzt das reine Betrachten von Grün durch das Fenster oder das Betrachten einer Fototapete oder so. Also es ist allemal besser, rauszugehen und das Grüne zu erleben, also im Grünen zu sein, als es nur zu sehen.
Sie sagen, rausgehen sei gut, um sich zu erholen. Wie können sich denn Menschen also innerhalb von diesem Biotop Stadt am besten im Grünen erholen?
Nun ja, gut, wenn man an die Stadt denkt, da ist es ganz klar so, dass diese Erholungsflächen allgemein ein Gefühl von Alltagsferne vermitteln sollen, also einen gewissen Kontrast zum alltäglichen Leben darstellen müssen. Und es soll so sein, dass sie den Menschen vor allem auch faszinieren, das heißt, dass sie die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, ohne dass man sich sehr anstrengen muss. Und das sind alles Merkmale, die in besonderem Maße in der Natur gegeben sind. Und insofern kann man sagen, ist es wichtig, dass es in der Stadt dann auch viel Grün gibt, damit man sich in der Stadt gut erholen kann. Und wichtig ist es natürlich auch, dass diese Grünflächen schnell erreichbar sind, dass man sie nutzen kann. Und auch, dass sie eine bestimmte Größe aufweisen, also dass man sich da beispielsweise dort auch bewegen kann, zum Beispiel spazieren gehen kann, wenn man das möchte. Denn wir haben zum Beispiel gesehen auch, dass Bewegung einen sehr stark stimmungsaufhellenden Effekt hat. Das ist schon lange bekannt aus der Forschung. Und damit unterstützt natürlich die Bewegung auch den Erholungseffekt. Aber das ist dann wieder sehr stark gebunden daran, dass man eine bestimmte Größe von Grünfläche braucht, um sich dann optimal dort durch die Bewegung auch erholen zu können.
Sie sagen also, viel Grün sei wichtig, dass die Grünfläche schnell erreichbar sei und dass sie auch eine bestimmte Größe habe. Jetzt ist es aber so, dass viele Grünflächen in der Stadt ziemlich uniform sind. Also es gibt vielleicht Rasen, es gibt vielleicht einige Büsche. Spielt es eine Rolle, wie viel Biodiversität diese grüne Umgebung in der Stadt aufweist, damit sich die BewohnerInnen gut erholen können?
Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Da gibt es nämlich noch gar nicht so wahnsinnig viel Forschung dazu. Und einiges an Forschung kommt auch zu etwas widersprüchlichen Ergebnissen. Das hat aber vor allem damit zu tun, dass der Begriff der Biodiversität auch relativ schwierig ist. Manchmal handelt es sich eher um strukturelle Biodiversität, zum Beispiel in Wäldern. Da geht das dann stärker auch einher mit einem mit dem Lichtaspekt beispielsweise. Also wenn Sie sich vorstellen, ein Wald, wo es sehr viel Totholz gibt und der sehr ja, verwildert ist, sage ich mal, in dem ist es auch etwas dunkler und das führt schon zu einem anderen Eindruck. Aber ich möchte vielleicht noch kurz auf eine Studie eingehen, die wir durchgeführt haben in Zusammenarbeit mit dem Forschungsinstitut für biologischen Landbau in Frick. Und da haben wir den Einfluss von verschiedenen Gartentypen auf das Wohlbefinden untersucht, unter vielen anderen Aspekten, die wir da untersucht haben. Und jetzt, um das Wohlbefinden zu erfassen, haben wir Gärtner, Gärtnerinnen befragt und andererseits haben wir die Anzahl der verschiedenen Pflanzenarten in den Gärten gemessen. Und ein wichtiges Ergebnis dieser Studie, das besagt, je größer die Diversität der Pflanzen, also je mehr unterschiedliche Pflanzen im Garten sind, umso besser kann man sich darin erholen. Und das ist sicher ein sehr starkes Argument auch für die Förderung der Pflanzenvielfalt.